Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, ihr habt es gesehen, heute streikt mal wieder die Technik. Ich wollte den alten Beamer probieren, weil der neue, der kriegt ja allmählich diese Punkte, damit ich den mal zur Reparatur bringen kann. Und jetzt gestern Abend habe ich es noch probiert zu Hause, da hat er funktioniert, heute Morgen will er nicht. Aber das tut unserer Freude an diesem Gottesdienst überhaupt keinen Abbruch. Wir lesen miteinander als Wort für den heutigen Tag 1. Thessalonicher 5, die Verse 1 bis 11. 1. Thessalonicher 5, 1 bis 11. Ziemlich weit hinten, vor Timotheus und Titus. 1. Thessalonicher 5, 1 bis 11. Da schreibt der Apostel Paulus: Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife, denn ihr seid alle Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht noch der Finsternis. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, schlafen bei Nacht, und die da trunken sind, sind bei Nacht trunken. Wir aber, die dem Tag angehören, wollen nüchtern sein. Angetan mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und als Helm mit der Hoffnung des Heils. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, zusammen mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, dieser Abschnitt aus dem Wort Gottes ist der für diesen heutigen drittletzten Sonntag des Kirchenjahres vorgesehene Text. Tatsächlich, in 3 Wochen ist schon der erste Advent, ja, wieder schnell dem Ende zugegangen. Der Wochenspruch macht auch die Zielrichtung dieses Sonntags deutlich, des heutigen: Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. 2. Korinther 6, Vers 2. Jetzt gilt es, die Gnade Gottes anzunehmen. Jetzt gilt es, das Heil zu ergreifen, das Jesus für uns vollbracht hat. Denn jetzt ist der Tag des Heils. Wenn Jesus wiederkommt in die Finsternis dieser Welt, dann ist die Zeit der Gnade vorbei. Dann kommt die Zeit des Gerichts. Ich weiß, dass unser lieber Bruder Uli Renz erst vor wenigen Sonntagen über dieses Wort gepredigt hat. Ich predige heute nicht deshalb darüber, weil ich der Meinung bin, dass eine Predigt der Korrektur oder der Ergänzung bedarf, aber ich dachte, es stört auch nicht. Jeder Prediger geht an einen Abschnitt des Wortes Gottes anders heran und jeder hebt aus dem großen Reichtum einen anderen Schatz. Und ich weiß, du Uli Renz hatte mir ausnahmsweise auch mal seine Predigt vorher zugeschickt gehabt und ich weiß, was er gepredigt hat und ich denke, es wird ja keine Doppelung sein. Uli hat ja zu einem guten Teil zunächst über die letzten Verse von Kapitel 4 gepredigt. Sie reden von der Zeit der Auferstehung der Toten, der Entrückung der Gläubigen und der Wiederkunft Jesu. Und daran knüpfen die Verse unseres heutigen Gotteswortes an. Vers 1. Was aber die Zeiten und die Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Da stehen beide griechische Begriffe für Zeit in diesem Vers. Der eine benennt die ablaufende Weltzeit, der erste die Chronologie dieses Planeten. Der andere benennt die von Gott gesetzten Zeitpunkte, die Zeiten von Gottes heilsgeschichtlichem Eingreifen in der Chronologie dieser Erdenzeit. Ein solcher Zeitpunkt kann dabei nicht nur ein Moment sein. Das kann durchaus ein längerer Zeitabschnitt sein. Zum Beispiel der sogenannte Tag des Herrn wird keineswegs nur ein Tag sein. Er umfasst eine Zeitspanne von Monaten, wenn nicht sogar von Jahren. Aber diese Zeitpunkte sind nicht einfach verstreichende Zeit, es sind von Gott gesetzte für bestimmte Ereignisse vorbestimmte und von Gottes Eingreifen und Handeln gefüllte Zeiten. Über diese Zeiten, sowohl über die verstreichende Zeit wie auch über die von Gott besonders bestimmten Zeitpunkte, wissen die Thessalonicher Bescheid. Darüber muss Paulus ihnen nichts weiteres schreiben. Paulus kann ihr Wissen getrost voraussetzen. Fragen wir also, was weiß die Gemeinde in Thessalonich darüber? Dazu stellen wir als erstes fest, sie weiß. Sie weiß, sie vermutet nicht. Paulus schreibt in Vers 2 sogar ganz betont, denn ihr selbst wisst genau. Das griechische Wort kennen wir als Fremdwort, akribos, akribisch. Die Gemeinde hat ein akribisches Wissen über die Ereignisse der Endzeit. Das ist etwas Gewaltiges, dass das Leben im Vertrauen auf den Herrn in keinem Punkt etwas Wackeliges oder Unklares ist, sondern etwas Gewisses. Auch und gerade das Leben im Blick auf die Endzeit und die Wiederkunft Jesu. Der Glaube ruht auf festen, verlässlichen Tatsachen, denn er ruht auf dem Wort Gottes. Die Gemeinde verfügt also über ein zuverlässiges Wissen über diese letzte Zeit. Sie kennt zwar nicht den exakten Zeitpunkt, sie kennt aber die Ereignisse, die diesem Zeitpunkt vorausgehen. Und sie spürt und sieht, wie er naht und dass er nicht mehr fern ist. Zweitens, sie weiß, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Das heißt, es wird überraschend und schnell gehen. Das ist deshalb wieder überraschend, weil ich gerade gesagt hatte, der Tag des Herrn ist keineswegs nur ein Tag oder eine Woche. Natürlich der Tag seiner sichtbaren Wiederkunft schon, aber der biblische Begriff Tag des Herrn umfasst weit mehr. Keineswegs nur ein Tag oder Woche, wahrscheinlich Monate oder Jahre. Und trotzdem kommt er überraschend. Ich dachte bei der Vorbereitung, der Dieb muss ja auch nicht nur einige Minuten im Haus sein. Meistens sind die zwar ganz schnell, manchmal lassen die sich aber auch Zeit. Es kann sein, dass er sich einschleicht und den Tresor ausräumt und anschließend noch den Familienschmuck sucht, während die Familie gemütlich beim Abendessen sitzt. Und sie merkt gar nicht, dass er da ist. So dürfte es auch beim Tag des Herrn sein. Er kann längst begonnen haben. Es kann längst Tag des Herrn sein. Und immer noch lebt die Masse der Menschen und leider auch ein Großteil der sogenannten Christenheit vor sich hin, als ginge alles seinen ganz normalen Weg. Genau dann wird der Herr kommen, wenn die Masse ihn nicht erwartet. Die Bibel redet hier in scharfer Unterscheidung von zwei Personengruppen, da komme ich später nochmal drauf. In Vers 2 schreibt Paulus, da klingt das schon an, ihr wisst genau. Und Vers 3 schreibt er, wenn sie sagen, Friede, Friede, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Das ihr und das sie benennt zwei Gruppen. Gottes Wort zeigt uns, dass es eine vorbereitete Gruppe geben wird. Die Gemeinde Jesu, der wahre Leib Christi. Der weiß Bescheid über die Wiederkunft Jesu und ist darauf vorbereitet. Die anderen, das sind die nichtgläubige Masse. Sie sind nicht vorbereitet, sie schlafen und sie werden vom Verderben überrascht. Gottes Wort sagt, wenn sie sagen Friede und Sicherheit. Es gab und gibt immer wieder Zeiten des besonderen Nervenkitzels weltweit. Vor Jahrzehnten, das wissen vor allem noch die Älteren unter uns, da war es die Kuba-Krise. Als die Russen damit gedroht haben, beabsichtigten vor Amerika direkt auf Kuba Atomwaffen zu stationieren. Da hat die Welt den Atem angehalten. Der Dritte Weltkrieg stand fast greifbar vor der Tür. Anfang der 90er Jahre war wieder so eine kritische Stimmung, der Zweite Golfkrieg. In den letzten Monaten war es die Ukraine-Krise. Viele Fachleute haben es mit der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor der Kuba-Krise verglichen. Jetzt drückt der Westblock Russland ganz dicht auf die Pelle. Umgekehrte Vorzeichen, umgekehrte Situation, aber gesamt total spannend. In solch spannenden Momenten hält die Welt den Atem an, da kommt leicht endzeitliche Stimmung auf. Aber wenn ich Gottes Wort hier und an anderen Stellen richtig verstehe, dann sagt es, dass Jesus gerade in solchen Zeiten nicht kommen wird, sondern dann, wenn eine solche Krise überstanden scheint, wenn sich die Welt wieder entspannt in den Sessel zurücklehnt und erleichtert aufatmet. Dann, wenn keiner mehr damit rechnet, dann wird er kommen, wie der Blitz aus heiterem Himmel. Dazu gehört, dass die Welt und mit ihr die laue Christenheit den Gedanken an sein Kommen so völlig aus dem Sinn verloren hat, dass sie geistlich so trunken und umnachtet ist, dass sie die Bedrohung und die Zeichen, die auf Sturm stehen, gar nicht mehr wahrnimmt. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit. Das ist immer auch eines der Kennzeichen falscher Prophetie gewesen, dass sie Gutes ankündigen. Ja? Die Schwärmer kündigen seit 30, 40 Jahren an, in Deutschland wird es eine gewaltige Erweckung geben. Und wir warten seit 30, 40 Jahren drauf. Wir nicht, wir wissen, dass es nicht stimmt. Aber sie warten drauf und es kommt nicht. Zu dieser guten Botschaft wird alles super werden. Der Schwärmer, der falschen Propheten, gehört auch die Botschaft vom Frieden und der Sicherheit. War schon im Alten Testament so, Prophet Jeremia 6, Verse 13 bis 15 lesen wir, und vom Propheten bis zum Priester, sagt Gott, üben alle Falschheit und sie heilen den Bruch der Tochter meines Volkes oberflächlich und sagen, Friede, Friede. Und da ist doch kein Friede. Es wird eine Zeit auf dieser Erde kommen und sie dürfte nicht fern sein, da wird man so tun, als hätte man den Frieden gesichert. Dazu dürfte auch ein Scheinfrieden im Nahen Osten gehören. Die goldene Menorah, ich hätte ein Bild von ihr dabei gehabt, die steht schon nahe des Tempels bereit. Interessant. Die wartet schon drauf. Aber auch wenn es einen Scheinfrieden im Nahen Osten und weltweit geben wird, der Schaden wird nur oberflächlich geheilt sein. Natürlich gibt es im Bereich Frieden und Sicherheit auch weitere Themen in diesen Tagen, besonders den Islam. Aber in dieser ganzen Situation geht es darum, wenn die gesellschaftlich und politisch Verantwortlichen verkündigen, wir haben es geschafft, Frieden ist gesichert, dann wird sich dieses Versprechen als große Lüge erweisen. Einer der Ausleger, Werner de Boer, sagte dazu, dies, wenn Sie sagen, ist nicht nur ein allgemeines Gefühl von Frieden und Sicherheit, das man zu verschiedenen Zeiten irgendwie haben könnte, sondern ein ganz bestimmtes Sagen, eine bestimmte Feststellung, die tatsächlich auch nur zu einer bestimmten Zeit möglich ist, eben im erdumspannenden Staatenbund des Antichristen. Er sagt, da steckt was Richtiges drin, erst wenn eine Weltmacht da ist, die den Frieden auch global ein Stück weit garantieren kann oder so tut, als könne sie ihn garantieren, erst dann wird dieses weltweite Gefühl von Frieden auch da sein können. Wir sehen übrigens auch, wie die gegenwärtige Euro-Krise, die ja nun schon seit 2-3 Jahren dauert oder noch länger, das in Europa mit Nachdruck gefordert wird und das geht ständig weiter, mehr Macht von den Nationalstaaten an die EU abzutreten. Damit diese von höherer politischer Warte aus die Euro-Krise besser steuern können. Wir sehen, was hier auch an rechtswidrigen Dingen geschieht. Manche behaupten, die Euro-Krise wäre gezielt gerade dazu beigeführt worden, dass diese Machtübertragung weg von den Nationalstaaten hin auf die EU noch schneller geht und in diesem Maß überhaupt erst möglich wird. Wir sehen die Entwicklung immer größerer Strukturen hin auf ein weltumspannendes antichristliches System. Ganz dran sind wir noch nicht. Beliebig viele Jahrzehnte, davon gehe ich aus, werden es aber nicht mehr sein. Nur eines ist sicher, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Schnell, plötzlich. Das griechische Wort steht hier im Neuen Testament nur noch an einer weiteren Stelle, nämlich in der Endzeitrede Jesu, Lukas 21. Da sagt Jesus, hütet euch, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit Sorgen des Lebens und dieser Tag plötzlich über euch komme. Wir sehen, dieses plötzlich meint nicht nur das Schnelle, sondern ganz besonders das Unerwartete, das nicht darauf vorbereitet sein. Die meisten Menschen werden mit den Dingen des täglichen Lebens, Essen und Trinken, Urlaub und allem möglichen anderen beschäftigt sein. Und ganz unerwartet, plötzlich ist der Herr da. Mitten in den Alltag hinein. Liebe Geschwister, das ist ja die Frage, die uns immer wieder gerade auch die Zeit Ende des alten Kirchenjahres hinein in die Adventszeit stellt. Trifft uns Jesus, wenn er kommt, mit dem Blick auf die Sorgen des täglichen Lebens geheftet, gefangen in den Geschäften dieser Welt? Ich weiß, die Gefahr ist groß. Oder ist unser Reden, unser Denken und Handeln geprägt vom Blick nach vorn oder besser noch vom Blick aufwärts dem kommenden Herrn entgegen? Leben wir wirklich, nicht nur am Sonntagmorgen im Gottesdienst, sondern auch die Woche über, in der Erwartung unseres kommenden Herrn? Dieses plötzliche Verderben wird kommen, sagt Paulus weiter, wie die Geburtswehen über die Schwangere. Das Bild der Geburtswehen enthält eine mindestens dreifache Aussage. Auch hier ist das Stichwort plötzlich. Die meisten von euch haben schon mal eine Schwangerschaft mit Wehen miterlebt, viele unserer Schwestern schon durchlebt. Und da wissen wir, Geburtswehen kommen überfallartig. Gerade sitzt die Frau noch gemütlich bei einer Tasse Kaffee oder rührt den Kuchenteig, da überfallen sie die Wehen. Kaum reicht die Zeit noch, die gepackte Tasche fürs Krankenhaus zu schnappen und ins Krankenhaus aufzubrechen. Zweitens, Wehen sind mit Schmerzen verbunden. Die letzten großen Gerichtskatastrophen der Endzeit werden unvorstellbare Schmerzen über die noch lebende Menschheit bringen. Und drittens, Wehen kündigen die Geburt von etwas Neuem an. In den Krämpfen der Wehen geht die alte Welt zugrunde. Aber aus diesen Krämpfen heraus schafft Gott Neues. Zunächst das tausendjährige Friedensreich und dann den neuen Himmel und die neue Erde. Und es ist ganz arg wichtig, dass wir das sehen im Begriff auch der Wehe, dieses dreifache Wehe, Wehe, Wehe der Offenbarung. Es klingt auch die Geburtswehen an. Das Bild der Wehen ist nicht auf ein Ende gerichtet, sondern auf einen Anfang. Eigentlich ist unser Begriff Endzeit falsch geprägt, ja. Denn er hat vorwiegend das Ende dieser Welt im Blick. Aber der biblische Begriff, der Tag des Herrn, hat was ganz anderes im Blick hauptsächlich, nämlich das Kommen des neuen Reiches Gottes. Also die Wehen beenden zwar die Zeit der Schwangerschaft, vor allem aber, das wissen wir ja auch bei Geburtswehen, leiten sie ja das Erdenleben eines neuen Menschen ein, der im Mutterleib herangewachsen ist und jetzt das Licht der Welt erblickt. Biblische Apokalypse, wenn sie wirklich biblisch ist, ist nicht auf ein Schrecken mit Ende gerichtet, sondern auf das Kommen der neuen Welt Gottes. Da schauen wir hin. Jesus kommt wieder und alles wird gut. Aber davor kommt das Gericht und sie werden nicht entfliehen. Sie werden zwar rufen, ihr Berge fallt über uns, ihr Hügel deckt uns, Lukas 23, aber es wird kein Entrinnen und kein Verstecken geben. Wo sollen sie auch hin? Der ganze Erdball wird von den Gerichten Gottes betroffen sein. Gerichte übrigens, die der Mensch sich in vielen Bereichen selbst zubereitet. Ich denke das in diesen Tagen immer wieder. Und ich rede nicht von der Klimakatastrophe, wobei auch da manches dafür spricht, dass es gar nichts mit dem CO2, aber mit Wetterexperimenten zu tun hat, die der Mensch macht. Aber vor allem stand mir in der Vorbereitung auch vor Augen Fukushima. Es ist still geworden darum. Ganz zu Unrecht. Letztes Jahr hat in manchen Medien für Wirbel gesorgt, dass der Betreiber TEPCO zugeben musste, dass viel, viel, viel mehr radioaktiv verseuchtes Kühlwasser in die Ozeane fließt, als man bisher zugegeben hat. Es sind jeden Tag riesige Mengen und Amerika, die Westküste, wird zunehmend von einer riesigen Flut radioaktiv verseuchten Wassers von Fukushima erreicht. Man geht davon aus, dass die Strahlung, die durch Fukushima freigesetzt wurde, bis zum Hundertfachen von Tschernobyl beträgt. Bis zum Hundertfachen. Über Tschernobyl, das ist heute noch in aller Munde, jeder weiß Tschernobyl. Jahrzehnte her. Fukushima möglicherweise bis zum Hundertfachen an Strahlung. Kein Mensch redet mehr darüber. Wie ich im Internet gelesen habe, haben Untersuchungen an Thunfischen, Blauflossen-Thunfischen, gezeigt, dass angeblich alle bereits massiv radioaktiv verseucht sind, die man untersucht hat vor der Westküste. Vor der Westküste Nordamerikas bluten die Fische in Massen aus den Augen, den Bäuchen, den Kiemen. Radioaktive Verseuchung. Man geht davon aus, dass der ganze Pazifik in den nächsten Jahren davon betroffen sein wird. Als ich es gelesen habe, und deshalb erzähle ich es hier, dachte ich unmittelbar an die zweite und dritte Posaune von Offenbarung. Da wird der dritte Teil des Meers zu Blut, also lebensuntauglich. Und der dritte Teil der Geschöpfe im Meer stirbt und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht wurden. Und es könnte mit Fukushima noch viel schlimmer kommen. Die wissen nicht, was sie machen sollen. Die wollten die 1300 Brennstäbe bergen, haben sie bleiben lassen, weil sie die Gefahr einer Kernschmelze befürchtet haben. Dann käme es zur Explosion, zur noch viel, viel mehr radioaktiver Freisetzung. Die haben heute noch keine Ahnung, wie sie das Problem wirklich lösen wollen. Nur ein Beispiel, wo mir immer wieder vor Augen geht, der Mensch bereitet sich im letzten Grunde ein Stück weit dieses Verderben selber. Gott braucht gar nicht im Zorn reinzuschlagen, der Mensch macht selber. Gott wird noch das Seine dazu tun. Mitten in diese Andeutungen des Schreckens hinein fährt Paulus fort, ihr aber, Brüder, seid nicht in Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb ergreife. Wir gehören nicht zu denen, die sich vor diesen Tagen fürchten. Denn diese Tage bringen das Gericht Gottes über die Finsternis, aber zu dieser Finsternis gehören wir nicht. Für uns bringen diese Tage Erlösung und Herrlichkeit. Ich hatte gesagt, in diesen Versen, besonders jetzt in Verse 4 bis 10, werden zwei Gruppen von Menschen gegenübergestellt. Wir hatten diese Tatsache schon mal im August als Thema, zwei Arten von Menschen. Es gibt nur zwei Arten zu leben auf dieser Erde, sagt auch dieser Abschnitt ganz stark. Das wird nun in typisch biblischer Schwarz-Weiß-Malerei geschildert. Ich weiß, dass das vielen immer ein Gräuel ist, da wird immer geschimpft, Schwarz-Weiß-Malerei. Ja, liebe Geschwister, es ist so. Die Bibel hat eine ganz drastische Schwarz-Weiß-Malerei. Es gibt zwei Arten zu leben. Wir, die wir ein Leben im Licht unter der Herrschaft Jesu Christi führen, und die übrigen, die ein Leben in der Finsternis unter der Herrschaft Satans führen. Das Wort Gottes schildert den Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen in vier exakten Gegensatzpaaren. Die einen leben in der Finsternis und in der Nacht, die anderen im Licht und im Tag. Die einen schlafen, die anderen wachen. Die einen sind trunken, die anderen sind nüchtern. Ganz deutliches Gegenüber, könnt ihr zu Hause nochmal, ich hätte es auf der Folie gehabt, beide glasklare Gegenüberstellung in vier absoluten Gegensatzpaaren. Und die Bibel sagt, es gibt nur dieses Entweder-Oder. Es gibt den schmalen oder den breiten Weg. Es gibt Rettung oder Verderben. Den goldenen Mittelweg sucht man in der Bibel vergebens. Die einen seid ihr, schreibt Paulus, die Christen auf Kreta. Im Wir, etwa von Vers 8, schließt er sich mit ein, und sie, das sind die Übrigen. Ich habe mich bei der Vorbereitung gefragt, warum sind das die Übrigen? Sind die Christen so viele, dass die anderen nur noch ein unbedeutender, übrig gebliebener Rest wäre? Gewiss nicht, die Gemeinde Jesu war immer die deutliche Minderheit, die kleine Herde. Selbst in Zeiten der Volkskirche, der Staatskirche, der wahre Leib Christi, waren immer die wenigen, die den schmalen Weg gefunden und durch die enge Pforte gegangen sind, während die breite Masse den Weg ins Verderben geht. Die übrigen sind also nicht der Rest im Sinne einer kleinen Minderheit. Das griechische Wort kann auch heißen die übrig gebliebenen. Und ich denke, das ist der Punkt, es sind die übrig gebliebenen, die sich schon dem Wirken des Heiligen Geistes verschlossen haben und die dadurch das Erlösungswerk Gottes übrig gelassen hat. Und ich denke, dem Paulus steht bei dieser Wortwahl noch was anderes vor Augen. Es werden auch die übrig gebliebenen sein am Tag der Entrückung. Wenn die Gemeinde ihrem wiederkommenden Herrn entgegengerückt wird, aus der Zeit der großen Trübsal heraus, dann werden diese ganz real übrig bleiben. Die bleiben noch da, mitten in den Schrecken des Endgerichts. Paulus zieht also eine ganz scharfe Trennungslinie. Kennzeichen unserer letzten Zeit ist, dass man diese Trennungslinie versucht auszuradieren. Man mag diese klare Schwarz-Weiß-Malerei der Bibel schon lange nicht mehr. Man hebt den Unterschied auf zwischen Licht und Finsternis, zwischen Glaube und Unglaube, zwischen Rettung und Verlorensein. Aber Gottes Wort setzt die Fakten in schärfsten Kontrasten gegeneinander. Es gibt solche, die zur Finsternis gehören, und es gibt Söhne des Lichts, die mit der Finsternis und ihren Werken nichts zu schaffen haben. Es gibt solche, die werden von den Gerichten der Endzeit auf furchtbarste getroffen, und es gibt solche, denen bringt diese Zeit die ersehnte Erlösung und Befreiung aus allem Leid und aller Unterdrückung. Für die einen ist es eine Zeit furchtbarster Schrecken, für die anderen beginnt mit diesen Tagen eine Zeit allergrößter Herrlichkeit. Es gibt solche, die werden von diesen Ereignissen in einem Taumel gottloser Friedensillusionen überrascht, sie schlafen, und es gibt solche, die wachen, die nicht von trügerischen Versprechen gottloser Lügenpropheten eingelullt sind, sondern nüchtern sind. Da haben wir diesen Gegensatz nochmal: nüchtern und trunken. Trunken erinnert an die Hure Babel in Offenbarung 17 und 18. Diese macht die Völker trunken mit ihrem goldenen Becher voll Gräuel und Unsauberkeit ihrer Hurerei. Dachte, ganze Breite Islam, Familienpolitik, Gender, um nur ein paar Beispiele zu nennen, eine Welt, die so des Wahnsinns ist, die kann es nicht mehr lange machen. Diese Welt ist trunken in ihrem eigenen Wahn. Ihr Verstand ist vollkommen verfinstert. Gerade Gender, die ganze Diskussion, macht es deutlich, wie da eigentlich jedes Hirn aufgehört hat, noch vernünftig zu funktionieren. Man kann es nur so brutal sagen. Und von dieser ungeistlichen Trunkenheit unterscheiden wir uns als Kinder Gottes. Vers 8. Also im Griechischen ist übrigens gar nicht der Appellativ, wie Elberfelder übersetzt. Der Vers 6, so lasst uns nun nicht schlafen. Eigentlich ist eine Beschreibung. Wir nun schlafen nicht. Der ganze Abschnitt enthält keine Aufforderung, keinen Appell, sondern beschreibt Tatsachen. Wir unterscheiden uns. Wir haben Jesus, das Licht der Welt, und deshalb haben wir nicht Unsicherheit, unsicher durch die Finsternis. Wir haben eine klare Berufung und ein klares Ziel. Vers 9. Gott hat uns nicht gesetzt zum Zorn, sondern das Ziel zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus. Und jetzt dürfen wir uns entspannt zurücklehnen. Da soll einer etwas tun gegen das, was Gott gesetzt hat. Das ist eine ganz unglaubliche Zusage. Wir sind von Gott gesetzt, nicht zum Zorn, sondern zum Heil. Wie fröhlich und gewiss dürfen wir doch sein, auch in diesen kommenden schweren Zeiten, denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heils durch unseren Herrn Jesus Christus. Wenn diese furchtbaren Zorngerichte Gottes über den Erdball hereinbrechen, dann bekommt zwar auch die Gemeinde ihren Teil mit ab. Ein Stück weit gilt auch mitgefangen, mitgehangen. Das wissen wir in der Endzeitprophetie. Ein Teil explizit nicht, einen anderen Teil möglicherweise schon. Aber in all dem wissen wir, diese Zorngerichte sind nicht gegen uns gerichtet. Uns gilt Gottes Heilswille, denn Jesus ist für uns gestorben. Wir sind bestimmt zum Erlangen des Heils, und dieses Heil steht jetzt vor der Tür, ganz nah. Und dann wird es zum Schluss nochmal richtig spannend, denn Gottes Wort sagt, ob wir wachen oder schlafen. Ich weiß nicht, ob beim Mitlesen und Hören der eine oder andere kurz innerlich gestutzt hat bei dieser Formulierung. Denn der ganze Sinnabschnitt sagt doch, die Schlafenden werden eben nicht mit Gott leben, sondern vom plötzlichen Verderben übereilt. Wie kann Paulus jetzt sagen, wir werden mit Jesus leben, ganz egal, ob wir wachen oder schlafen? Alle Ausleger deuten die Formulierung wachen oder schlafen hier im Sinne von Römer 14, Vers 8. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Auch die Elberfelder weist im Querverweis auf Römer 14, 8 hin. Alle Ausleger setzen hier also wachen und schlafen mit Leben oder Sterben gleich. Und obwohl ich ja alle Ausleger gegen mich habe, neige ich zu einer anderen Deutung. Denn erstens verwendet Gott das Wort nicht nur im Deutschen, sondern auch im Griechischen in Römer 14, 8 und hier bei uns ganz verschiedene Begriffe. Man kann zwar für das Wort schlafen auch im übertragenen Sinne oder das Wort schlafen im übertragenen Sinne für den Todesschlaf verwenden. Aber auch in Kapitel 4, 13 folgende in den vorausgehenden Versen ist mehrfach die Rede von den Entschlafenen. Da steht im Griechischen auch ein anderes Wort. Nicht, dass das hier bei uns steht. Außerdem wüsste ich nicht, dass der Begriff Wachen im Neuen Testament jemals im Sinne von am Leben sein verwendet wird. Vor allem aber sind in unserem unmittelbaren Zusammenhang diese beiden Begriffe Wachen und Schlafen so eindeutig und wiederholt im Sinn von geistlichem Wachsein und Schlafen verwendet, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass Paulus nun plötzlich genau diese Begriffe in einer ganz anderen Bedeutung verwendet. Genau auch in dieser Gegenüberstellung Wachen und Schlafen. Nicht der breiten Spur der Ausleger zu folgen, ist allerdings eine inhaltliche Provokation, eine echte geistliche Herausforderung. Denn es ist wirklich die Frage, können die, die geistlich schlafen, tatsächlich mit Jesus leben, wenn er wiederkommt? Sagt nicht etwa das Gleichnis von den törichten Jungfrauen was ganz anderes und andere Stellen der Bibel? Und doch denke ich, dass das Wort Gottes genau in diese Richtung geht, allerdings mit einer feinen Unterscheidung und damit einen ganz großen Trost verbindet. Es ist doch im Blick auf die Ereignisse der Endzeit eine große Not und Sorge von vielen Gotteskindern, dass sie ängstlich fragen, werde ich wirklich bereit sein, wenn Jesus wiederkommt? Werde ich jeden Augenblick wachsam genug sein? Werde ich jede Stunde meines Lebens nah genug am Herrn sein? Oder bin ich vielleicht gerade in dem Augenblick geistlich unaufmerksam, in dem Jesus wiederkommt und dann habe ich die Entrückung verpennt und dann gehöre ich zu denen, die draußen bleiben müssen in der Finsternis? Muss ich also mein ganzes Leben, jeden Tag, rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, 3600 Sekunden die Stunde in höchster Konzentration verbringen geistlich, damit ich ja bereit bin, wenn Jesus wiederkommt? Ich formuliere es bewusst so zugespitzt, aber eine konzentrierte Erwartung der Wiederkunft Jesu birgt im Gegensatz zum Verpennen auch die Gefahr des geistlichen Überspanntseins. Das hatten wir in der Geschichte der frommen Christenheit auch immer wieder, wo sie zu Tausenden aufgebrochen sind nach Jerusalem, um am Ölberg zu sein, ganz nah beim Herrn, wenn er wiederkommt und anderes. Es gibt auch eine geistliche überspannte Endzeiterwartung. Und ich denke, genau das ist der große Trost dieser Aussage. Wir werden mit Jesus leben, ob wir wachen oder schlafen. Jesus sagt, hab keine Panik. Du hast mein Heil angenommen. Du gehörst zu mir. Und du gehörst deshalb nicht zu denen, die zum Zorn bestimmt sind, sondern du gehörst zum Heil. Und ob du nun im Moment meines Kommens in höchster Konzentration wachst, oder ich sage es mal etwas provokativ, oder kurz geistlich eingenickt sein solltest, das ändert doch nichts daran, dass du zu mir gehörst. Das soll keine Einladung und Entschuldigung für geistlichen Schlaf sein, damit mich niemand falsch versteht. Aber es steckt ein Trost drin. Ich neige dazu, dass der genauere Blick in den griechischen Urtext diese Deutung weiter bestätigt. Ich weise ja immer wieder mal in Predigt und Bibelstunde auf die Bedeutung des Partizips hin. Das Partizip beschreibt nicht nur ein Handeln an sich, sondern dass dieses Handeln das Wesen des Handelnden bestimmt. Und tatsächlich in Vers 7 redet Gottes Wort von den Schlafenden. Das ist ihr Wesensmerkmal, dass sie sich geistlich im Tiefschlaf und im Dauerschlaf befinden. Vers 10 dagegen ist kein Partizip. Es sagt, dass wir schlafen, gerade jetzt im Moment. So, dort. Aber der geistliche Schlaf ist nicht das Wesensmerkmal von diesen Menschen. Jesus ist für uns gestorben, damit wir leben, und das tun wir. Das ist unser Wesensmerkmal. Nicht jedes geistliche Nickerchen reißt uns aus der Gemeinschaft mit unserem Herrn. Ich denke, das ist der große Trost, und aus diesem Grund habe ich kurzfristig auch noch Vers 11 dazugenommen. Ich hatte, glaube wahrscheinlich ist vorhin auch nur bis 10 gelesen worden, so hatte ich es ursprünglich vor. Aber als ich das begriffen habe, war mir auch ganz klar auf einmal, warum der Vers 11 am Schluss noch dazugehört und diesen Gedanken abschließt. Deshalb ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr auch tut. Sprachlich kann man es so übersetzen. Elberfelder vermerkt, dass das Wort ermahnen ja auch trösten und ermuntern heißt. Und ich fände es schade, dass Elberfelder hier nicht wie am Ende von Kapitel 4 auch mit ermuntert übersetzt hat. Denn meines Erachtens fehlt hier der Aspekt der Ermahnung ganz. Es geht nur um den Trost und um den Zuspruch. Und deshalb habe ich auch nochmal nachgelesen im Griechischen, auch Vers 6, wo Elberfelder mit dem Appellativ übersetzt hat, muss man so nicht. Ich weiß noch nicht mal, ob man es Griechisch wirklich kann. Es ist eigentlich eine Zustandsbeschreibung. Der ganze Abschnitt enthält überhaupt keine Ermahnung. Da gibt es ganz andere. In der Bibelstunde sind wir zurzeit beim Titusbrief. Der ist voll von Ermahnungen. Dieser Abschnitt enthält, wenn ich es richtig sehe, nicht eine einzige Ermahnung. Er beschreibt nur Tatsachen. Geistliche Situation, in der wir als Kinder Gottes leben. Und diese geistlichen Tatsachen, die sollen uns trösten und ermutigen und aufbauen. Und deshalb dürfen wir getröstet sein, wenn wir zu Jesus gehören. Und wenn wir da noch nicht sicher sind, ist höchste Zeit, dass wir es mit dem Herrn klar machen. Amen.